Erstmal von meiner Seite einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen auf Gottes Wort hören darf. Erstes Gebot. Und das ist wie bei der 16-Jährigen, die geht zur Tür raus, rumst die Tür, nallt zu. Ich lasse mich doch von euch nicht sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich weiß nicht, manche von euch erinnern sich vielleicht an diese Zeit. Wir waren ja schließlich alle mal 16. Und wenn ihr euch nicht daran erinnert, dann solltet ihr euch an eure Erinnerungsvermögen überprüfen lassen. Vorschriften. Vorschriften, das mögen wir doch alle nicht so wirklich, oder? Also, ich bin 1968 geboren, ich bin sozusagen ein Kind der 68er Generation. Heute wird das ja in vielen Reportagen, das wundert mich so ein bisschen, glorifiziert fast schon, die Zeit, als man sich endlich gegen alle Vorschriften, gegen alle Vorgaben gelehnt hat, wo man um Freiheit gekämpft hat. Freiheit von allem, was bisher gegolten hat. Freiheit vom sogenannten Establishment. Man wollte frei sein, frei von den Regeln, die man zu tragen hatte, frei im Umgang mit Rauschmitteln, frei endlich die Sexualität ausleben zu dürfen, wie und mit wem man wollte, frei. Irgendwie hat es aber doch nicht ganz so viel gebracht. Wir Deutschen, wir sind schließlich wahre Helden, wenn es um Vorschriften und Gesetze geht. Wir alle kennen das. Neben den weithin bekannten Gesetzen der Gesetzbücher, das Grundgesetz, bürgerliche Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher, gibt es 14 Stück, 5 Gesetze für die Steuer, 5 Steuergesetze. Insgesamt gibt es dann noch über 1700 zusätzliche Gesetze mit insgesamt über 50.000 Paragraphen. Dazu, das nur auf Bundesebene, dazu kommen noch die Landesgesetze mit ihren Paragraphen und die Verordnungen auf Bundesebene auch über 42.000 Paragraphen. Allein im Bundesrecht. Also so richtig frei sind wir wohl doch nicht. Freiheit. Dabei lieben wir doch alle unsere Freiheiten. Vorschriften und Dienstanweisungen, das mögen wir alle nicht so richtig, oder? Schilder, auf denen verboten steht, egal was, sind uns irgendwie suspekt. Es sei denn, wir haben sie selber angebracht. Was waren das noch für Zeiten, in denen die Eltern für ihre Kinder den Beruf ausgesucht haben oder gar den Partner fürs Leben? Man schüttelt sich, wenn man heute darüber nachdenkt. Nun stehen auch die 10 Gebote nicht gerade im Verdacht. Die stehen gerade im Verdacht, unangenehme Vorschriften zu sein, die einem den Spaß am Leben verderben. Lästige Pflichten. Du sollst nicht. Der liebe Gott ist also auch nur eine Spaßbremse, ein Spielverderber. Wir wollen lieber frei sein, tun, was wir wollen, uns nichts vorschreiben lassen. Ich möchte zu Anfang jetzt erstmal das Umfeld, die Vorgeschichte so ein bisschen beleuchten. Israel war kurz zuvor aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen auch, dass die Ägypter das nicht freiwillig gemacht hatten. Die Israeliten waren schließlich billige Arbeitskräfte. 9 Plagen schickte Gott in das Land und sie haben den Pharao nicht, sondern zwar beeindruckt haben sie ihn, aber nicht zur Umkehr geleitet. Erst als Gott wirklich hart durchgegriffen hat und das älteste Kind in jeder Familie umgebracht hat, erst danach war der Pharao überredet. Später überlegte er sich anders, jagte dem Volk Israel hinterher Und da verlor er auch noch seine gesamte Armee im Roten Meer. Das alles lag hinter ihnen. Ich kann mir vorstellen, viele der Israeliten konnten gar nicht recht fassen, wie ihnen geschieht. Sie hatten von ihren Eltern gehört, dass es einen Gott geben soll. Der Gott von dem Stammvater Abraham, von Isaak und Jakob bzw. Israel. Doch was hatte er mit ihnen zu tun? Das war alles doch schon so lange her. 400 Jahre. Sie lebten in Ägypten und da gab es eben andere Sitten und Gebräuche. Machen wir uns nichts vor. Sie haben in Ägypten gelebt wie alle anderen auch. Sie wurden geboren, haben irgendwann geheiratet, geschuftet und wenn es gut ging, Kinder großgezogen und sind am Ende gestorben. Punkt. Das war's. Dieser Gott, wenn es ihn gab, war doch so weit weg. Man hat von ihm erzählt, von dem Gott der Väter. Aber eine Beziehung zu ihm zu haben, geschweige denn, sie hatten ja nicht mal einen Ritus, wie sie ihn anbeten konnten. Sie wussten ja gar nicht, wo er zu finden ist. Wir sind ja auch oft der Meinung, Götter sind nur Einbildungen von Menschen. Würden jetzt auch die Aufgeklärten unter den Israeliten sagen, am Ende beten wir doch alle zum gleichen Gott, wahrscheinlich einen, den es gar nicht gibt. Natürlich kannten sie alle die Geschichten um die Stammväter, um deren Glauben an Gott, die Geschichte um Josef, der zweite Mann in Ägypten. Sie hielten ja immer noch Josefs Sarg in Ehren. Doch Gott war bestensfalls ein Gott der Ahnen und ein Gott der ewig Unverbesserlichen. Und dann ist da Mose. Er hat diesen Job auch nicht freiwillig angetreten, das Volk da rauszuführen aus Ägypten. War er doch ganz glücklich in Midian. Mit seiner Frau, seinen Kindern. Er hat eine königliche Erziehung genossen im Hof des Pharao. Doch als er mit 40 seinem Volk aus eigener Kraft helfen möchte, geht alles schief. Er muss fliehen. Auch Mose hatte bisher Gott nur vom Hörensagen gekannt. Und selbst wenn sie diesem Gott dienen wollten, wie sollten sie das machen? Bei den Göttern in Ägypten war das anders. Da wusste man ganz genau, wie man sie anzubeten hatte. Da gab es Tempel, es gab feste Riten, Opfer. Sie hatten keine Riten, keine Vorschriften. Ebenso auch bei den anderen Völkern. In manchen Kulturen wurde zu bestimmten Anlässen sogar Menschenopfer dargebracht. Dieses Volk war nicht nur versklavt in Ägypten. Sie hatten einen Gott, den sie nicht kannten. Und in dieser Situation zeigt sich Gott ganz plötzlich. Er bricht sozusagen in die Welt von Mose und von diesem Volk ein und stellt alles auf den Kopf. Binnen weniger Monate sind sie plötzlich nicht mehr Sklaven, sondern laufen in der Wüste einer Wolkensäule und nachts einer Feuersäule hinterher, bis zum Berg Sinai. Hier macht Gott jetzt diesem Volk ein Angebot. Er bietet ihnen sozusagen einen Deal an. Wir finden das noch vor den 10 Geboten, aber es gehört meines Erachtens ein bisschen dazu. Und da steht in Kapitel 19, 2. Mose 19, ab Vers 3, und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und zu den Israeliten, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du Israel sagen sollst. Mose kommt wieder herunter und er erzählt diese Worte dem Volk. Und als ich das gelesen habe, da kam so ein bisschen eine Gänsehaut. Dieses Volk sagt wie aus einem Munde, ja, wir wollen diesen Bund. Also da gibt es kein Zögern, kein langes Rechnen, kein langes Abwägen. Lohnt sich das? Ja, endlich, da ist ein Gott, der Gott unserer Väter, und er möchte mit uns einen Bund schließen. Dieses Angebot Gottes, ich bin bereit, euch als mein Volk, als mein Eigentum zu betrachten. Ich werde euch absondern von den anderen Völkern, abgesondert sein, heilig sein von den anderen Völkern. Die anderen Völker dienen ihren selbst erfundenen Göttern, vertrauen ihren erdachten Riten. Ich dagegen bin der, dem die ganze Welt gehört. Und ihr habt ja gesehen, dass ich es gut mit euch meine. Vertraut mir und meinen Wegen. Vertraut mir, dass ich euch in ein Land bringen werde, dass ich euer Geschick auch zum Guten lenke. Gott baut von sich aus die Beziehung zu dem Volk auf. Es ist nicht das Volk. Das Volk hat sich bei Gott beklagt über die Last, aber sie hatten keine Beziehung zu diesem Gott. Und zu diesem Deal gibt es jetzt eben auch Regeln. Und diese Regeln sind schlussendlich, es gibt noch deutlich mehr, aber die 10 Gebote, wie wir sie kennen. Gott sagt diese 10 Gebote dem Mose, auch das gibt er dann weiter, schreibt sie auf und später bekommt er sie dann noch in Stein gemeißelt, von Gottes Hand reingemeißelt. Die 10 Gebote sind sozusagen das Grundgesetz, die Basis, auf dem das Ganze gründet. Später gibt es dann noch einige Ausführungen dazu, aber im Grunde genommen ist mit den 10 Geboten alles gesagt. Und heute ist der Predigttext das erste dieser Gebote. Ja, brauchen wir eigentlich Gebote? Wir wünschen doch uns auch immer wieder ein gutes Zusammenleben, oder? Doch wenn wir eine gute Freundschaft erleben wollen, dann ist das keine gute Idee, über den anderen abzulästern, oder? Und wenn wir erfüllte Beziehungen wollen, dann ist Ehebruch auch nicht gerade der beste Weg dafür. Die Worte, du sollst nicht, die stören uns immer so ein bisschen. Auf der einen Seite, wenn wir dann darüber nachdenken, merken wir schnell, dass Gottes Gebote aber sinnvoll sind. Wie gefährlich wäre Autofahren, wenn es keine Straßenverkehrsordnung gäbe? Und zum Glück gibt es das Post- und Briefgeheimnis, das uns garantiert, dass Briefe nicht von jedem gelesen werden dürfen. Ich lese jetzt dieses erste Gebot, also 1. Mose 20, und je nach Lesart sind es eigentlich die ersten 2 Gebote, die Verse 1 bis 6. Und Gott redet alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Habt ihr es bemerkt? Das, was Gott sagt, Gott fängt an zu reden und da kommt nicht, du sollst am Anfang. Da steht etwas anderes am Anfang. Ich bin, sagt Gott. Gott lenkt zunächst den Blick weg auf das, was uns beschäftigt. Auf das, was wir tun. Er lenkt den Blick weg von unserem bösen Nachbarn oder Kollegen, über den ich mir gerade das Maul verreißen möchte. Oder er lenkt den Blick weg von dem schönen Auto des Kollegen, den ich darum beneide. Er lenkt den Blick weg von der Ungerechtigkeit in dieser Welt, wo wir doch allzu viel sehen, was uns fast das Herz zerreißt und wir wütend werden und am liebsten dreinschlagen wollten. Er lenkt den Blick weg von dem, was uns gefangen nimmt, hin auf sich. Und er sagt, ich bin der, der euch befreit hat. Ich bin der, der euch aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Er sagt, ich bin der, der mit dir einen Deal geschlossen hat. Erinnerst du dich? Wir haben einen Deal. Und außerdem bin ich dein Schöpfer. Gott ist das, dem die ganze Welt gehört, sagt er. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er hält sie am Laufen. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er möchte, dass wir wieder neu staunen über ihn, über das, was er ist und gibt und macht. Und wenn wir in die Schöpfung reinschauen, wie filigran, an Schönheit, überbordende Schönheit, er hineingelegt hat, was uns da umgibt, was wir genießen dürfen. Er hat mit uns einen Deal. Es ist kein Zufall, schon gar kein Unfall, dass du lebst. Gott selbst hat dich gewollt, Gott selbst hat dich geschaffen. Und er will, dass du frei bist. Wirkliche Freiheit, frei von der Sklaverei, frei von den Zwängen. Er will, dass das Volk sich nicht wieder neu versklavt an irgendwelche Riten, an irgendwelche Dinge, die der Zeitgeist ihnen auferlegt und auch uns auferlegt. Ich muss keinen perfekten Körper haben, was immer das sein soll. Ich brauche auch nicht einen hohen, großen Kontostand. Und was die anderen Menschen denken, kann mir eigentlich auch egal sein. Viel spannender ist das doch, wie Einstein gesagt hat, I want to know God's thoughts. Ich würde gerne Gottes Gedanken kennenlernen. Was hat er sich dabei gedacht, als er diese Welt geschaffen hat? Was hat er sich dabei gedacht, als er mich geschaffen hat? Das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Wie leicht lassen wir uns von der Meinung anderer versklaven? Natürlich ist das schön, wenn wir alle gesund leben. Und ich habe auch nichts gegen einen guten Kontostand. Aber Jesus sagt es selbst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Trachte zuerst nach dem, dass Gottes Reich in dir mächtig wird. Lassen wir uns von unseren Leidenschaften vereinnahmen? Ich meine hier nicht nur die sexuelle Zügellosigkeit oder den kurzen Rausch. Es sind die anderen Dinge, die uns auch gefangen nehmen könnten. Das Hobby vielleicht, wo sich so nach und nach alles um dieses eine Thema dreht. Ich liebe Amateurfunk. Also Leute, Funk ist ein spannendes Thema. Aber darf es mich gefangen nehmen? Oder sind es andere Menschen? Ist das der Sport, ein Hobby, das Auto? Problematisch, wenn sich das Leben nur um Dinge dreht oder gar um Menschen. Wir müssen enttäuscht werden, weil sie können uns nicht das geben, was Gott in unser Leben hineingeplant hat. Das Zweite, was Gott sagt, macht euch kein Bildnis. Ich bin nicht wie die anderen Götter der Völker um euch herum. Ich bin bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Die anderen Völker haben Statuen, haben Götzen, denen sie Opfer bringen. Totes Holz, lebloser Stein, beklagt er sich mal über die Propheten. Aber ich bin ein lebendiger Gott, der deine Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Du kannst gar kein Bild von mir machen. Und da müssen wir auch an unsere Brust fassen und uns fragen lassen, ja, wie ist das denn mit unseren Gottesbildern, die wir so haben, die wir artikulieren, wo wir festhalten und wo uns Gott vielleicht manchmal überrascht und sagt, nein, ich bin nicht so, ich bin ganz anders, als du es dir vielleicht vorstellst. Vielleicht sollten wir uns nicht an diese Bilder klammern. Alles, was wir Menschen denken können, kann maximal nur ein kleines bruchstückhaftes Teilchen sein von dem, was Gott ist. Und wenn Gott uns gnädig ist, lässt er uns so einen Teil davon erkennen. Aber wir Menschen, alles, was wir aus uns heraus uns erdenken, das kann Gott nicht erklären. Und da sind wir an dem Punkt, wenn wir einen Gott haben, den wir nicht erklären können, können wir ihm vertrauen? Kann ich einem Gott vertrauen, auch wenn ich ihn nicht wirklich verstehe, wenn ich nicht wirklich weiß, wer er ist? Hänge ich mich an etwas, wo ich mich wirklich drauf verlassen kann? Gott sagt uns, häng dich nicht an etwas, was du sowieso nicht unter Kontrolle hast. Häng dich nicht an etwas, was dir nicht helfen kann. Ich kann dir helfen, du hast es gesehen. Ich habe dich aus Ägypten geholt. Du hast es gesehen. Ich habe auch deinen Ahnen Abraham geholfen, dem Isaak geholfen, Jakob geholfen. Als nächstes sagt Gott einen Satz und da bin ich etwas ins Straucheln geraten, muss ich dazu sagen. Denn Gott, er sagt jetzt, ich bin ein eifernder Gott. Also wir sollen nicht andere Götter anbeten, ich bin ein eifernder Gott. Wir sollen diese Bildnisse nicht anbeten, ich bin ein eifernder Gott. Ist Gott eifersüchtig? Hat es Gott nötig, eifersüchtig zu sein? Also, ich meine, Gott hat das nicht nötig, aber er hängt so an unserem Wohl. Er möchte so unser Bestes, dass er nicht zusehen kann, wie wir in unser Verderben rennen. Es macht ihn regelrecht zornig. Weiß er doch um die Tragweite, die wir oft nicht überblicken, von dem, wenn wir ungehorsam sind? Er sagt davon, es hat Auswirkungen bis ins dritte und vierte Glied. Selbst unsere Urenkel werden es spüren, erfahren. Es macht ihn zornig. Er eifert darum, dass wir uns von ihm beeinflussen lassen, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Dieser Eifer hat ihn auch veranlasst, selbst Mensch zu werden. Weil er gesehen hat und auch weiß, wir Menschen, wir kriegen das nicht gebacken. 10 Gebote, man sollte meinen, die kann man irgendwann mal auf die Reihe kriegen. Und nein, wir Menschen, da läuft dieser Kollege an einem vorbei und schon geht einem der Kamm hoch, oder? Aber Gott wird Mensch. Er wird Mensch, um uns zu begegnen. Und da merken wir, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze, ein Gesetzbuch erfüllen, sondern es geht um eine Beziehung. Jesus, er sucht die Beziehung zu den Menschen um sich herum. Er sucht die Sünder, sagt er selber. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, nein, die Kranken brauchen ihn. Er begegnet ihnen und er bringt ihr Leben zurecht. Wir erinnern uns, Zachäus, dieser Halsabschneider, das war er tatsächlich. Ja? Er hat sie alle über den Tisch gezogen und hat eine goldige Nase sich dran verdient, an dem Leid der anderen Menschen. Und dieses Leben bringt Jesus zurecht. Mit einer Begegnung. Und deshalb sagt Gott auch, ebenso wird sich auch denjenigen, die mich lieben, denjenigen, die mir vertrauen, wird sich auswirken bis ins tausendste Glied. Gott glauben und ihm vertrauen. Das mit dem Vertrauen ist immer so ein Thema. Schon bei Adam und Eva hat es angefangen. Sollte Gott gesagt haben, hat er es wirklich gut mit mir gemeint? Meint er es gut mit mir? Und wir sitzen ja auf Glauben und Vertrauen so ein bisschen gleich. Jesus sagt ja selbst, wenn ihr einen Glauben, wenn ihr Vertrauen hättet, wie so ein Samenkorn, ihr könntet einen Berg versetzen. Was ist das Problem dabei? Also dieses Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen. In Oberdiegesheim gibt es den Stausee. Viele von euch kennen ihn, denke ich. Ja, ein See, und der friert im Winter öfter mal zu. Jetzt könnte ich sagen, ich habe einen großen Glauben, ein großes Vertrauen in dieses Eis. Ich marschiere jetzt auf dem Eis über den See und bei meinem Gewicht ist das halt nun mal so, ich würde einbrechen und ziemliche Froschbeulen einhandeln, wenn nicht noch Schlimmeres. Jetzt gibt es in Norwegen gibt's solche Seen. Ja, wenn man da im Winter drüber läuft, ja, da fahren sogar LKWs drüber. Da spielt es keine Rolle, da kann ich mit ganz kleinem Glauben, selbst wenn ich ganz ängstlich bin und Zweifel habe, kann ich einen Schritt darauf wagen und ich werde merken, dieses Eis trägt mich. Es kommt also nicht darauf an, wie groß mein Glaube ist, sondern es kommt darauf an, worauf ich mein Vertrauen setze. Setze ich mein Vertrauen auf meinen Kontostand, auf meine Altersvorsorge, auf meine Krankenversicherung? Oder setze ich mein Vertrauen auf den, der Himmel und Erde gemacht hat? Im Hebräerbrief, jetzt habe ich ein bisschen Vorgriffe, Entschuldigung, setze ich mein Leben auf den, der durch seinen Geist mein Leben verändert? Das sagt Paulus im Römerbrief, indem er sagt, wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet zu dem hin, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wir erinnern uns, Jesus hat keine Sünde begangen. Es wird tatsächlich möglich sein. Und im Hebräerbrief wird geschrieben, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und ihren Sinn Und in ihren Sinn will ich schreiben. Er ist es, der es in uns bewirkt. Er ist es, der es möglich macht, dass wir Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit hervorbringen. Güte, Keuschheit, Sanftmut. Zum Abschluss ein paar Fragen. Erstens. Habe ich den Bund mit Gott geschlossen? Habe ich schon gesagt, ja Gott, ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Bring du in Ordnung, was in meinem Leben in Unordnung ist. Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und sie auftut, zu dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dem sein Leben werde ich in Ordnung bringen, denn er hat am Kreuz für alles, was wir verbrochen haben, die Verantwortung übernommen. Zweite Frage, wo sind die Dinge, die ich Gott nicht ausliefern möchte? Sei es Kontrollsucht, worüber ich unbedingt die Kontrolle behalten möchte. Ja, das sind wir so ein bisschen, die Kontrollfreaks, oder? Wir müssen alles irgendwie unter Kontrolle haben. Aber was sind die Dinge, wo wir sagen, ich vertraue es dir an, dass du es gut machst? Ich möchte euch ermutigen, bringt vor Gott im Gebet, räumt es aus, bringt es vor ihn und sagt, okay, ich will es dir anvertrauen, bitte mach du was draus. Ich will dir auch meinen Mist anvertrauen. Und die dritte Frage, lasst uns zurückblicken auf das, was wir und andere mit Gott erlebt haben. Gott, er erinnert das Volk und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat, der dich herausgeführt hat. Ich bin's, derjenige, der dich verändert. Guck mal drauf, erinnere dich dran, was sich in deinem Leben schon geändert hat. Und haben wir die Möglichkeit, das eventuell anderen weiterzugeben? Wenn ja, lasst uns bekennen, lasst uns Zeugnis ablegen, lasst uns das weitergeben, was wir mit Gott erfahren haben, damit auch die anderen Mut fassen, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Der das Universum geschaffen hat und er spricht, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihnen und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Amen.
Wir wollen noch zuvor die Hände falten zum Gebet. Ja, danke, lieber Herr, dass du ein Gott bist, der mich sieht, dass du die Macht hast in dieser Welt über mich, über mein Leben. Hab Dank, dass du dir was gedacht hast, als du mich geschaffen hast. Du hast einen guten Plan. Ich möchte darauf vertrauen, dass du etwas Gutes aus allem machst, was mir widerfährt. Ich möchte, dass du die erste Wahl bist in meinem Leben, dass du das Ruder in die Hand nimmst, in den großen und in den kleinen Dingen. Danke, Herr, dass wir dir alles anvertrauen dürfen, was uns bewegt. Ob es groß ist oder klein, ob es mich bewegt oder ob es die Welt bewegt. Ja, du weißt, dass gerade so vieles schief läuft. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Israel. Auch dort hast du einen Plan. In diesem Zusammenhang wollen wir dir Friedhelm Dröger anbefehlen, der noch gerade da unten ist, der eine Zeit der Hilfe dort hatte, mit anderen Christen noch zusammen. Dass wir bitten, Herr, dass er bald auch einen Flieger bekommt, der ihn wieder nach Hause bringt. Und auch die anderen, die darauf warten, was im Moment nicht möglich ist. Herr, du hast es in der Hand. Wir wissen, dass wir dir das anbefehlen dürfen. Und die anderen vielen Problemherde auf der Welt, die es gerade gibt. Ja, was alles noch so ziel- und planlos aussieht, was uns vielleicht Angst machen will. Wir wollen es dir einfach anbefehlen. Danke, dass du die Fäden noch nicht aus der Hand gegeben hast in dieser Welt und dass bei dir alles zusammenläuft. Und das macht uns froh und lässt uns zuversichtlich sein. Herr, so wollen wir diesen Tag auch noch in deine Hände legen. Danke, dass du da bist und dass wir einfach wissen dürfen, du hast alles in der Hand. Und du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.